Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 171. Wie kommt jemand zum Glauben? Die Geschichte vom Kämmerer aus Äthiopien aus Apostelgeschichte 8. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje, mir gegenüber sitzt Knut Nippe.
Hallo Malte.
Wir sind beide Pastoren in der Nordkirche. Du hier in Neustadt in Holstein an der schönen Ostsee, ich in Hamburg, auf einer Insel auch am Wasser. Und heute geht es ein bisschen ums Wasser in der Bibelgeschichte.
Unter anderem, richtig, ja.
Ja, ich habe die besten Überleitungen der Welt.
Du liegst nachts wach und denkst dir die aus.
Und denk mir die auch. Wie früher Gerhard Delling beim Fußball, weißt du, der hat immer so super Überleitungen. Die waren so peinlich. Egal. Das vertiefen wir nicht. Wir reden heute über andere obskure Persönlichkeiten in der Bibel. Wir reden über eine Geschichte aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 39.
Und wir haben uns die ausgesucht, weil die bei Predigtext ist. Ja. Ich predige an dem Termin entweder nicht oder über was anderes. Ich predige über was anderes. Ich mache hier nämlich eine Predigtreihe. Ja. Aber du predigst darüber. Genau. Und ich finde die Geschichte auch gut.
Genau. Dann hast du dich erbarmt. Deiner großen Barmherzigkeit.
Nein, das ist nicht. Das war jetzt kein großer Sprung, das war.
Ja, das ist die Geschichte, die in der Lutherbibel überschrieben ist mit dem sogenannten Kämmerer aus Äthiopien.
Genau, und Kämmerer hat nichts mit Anziehen zu tun, das ist kein Kammerdiener, sondern Das ist sozusagen der Finanzminister. Also es geht um Geld.
Es geht um eine wichtige Person, weil Gott nur die wichtigen und großen bei sich haben. Nein, überhaupt nicht. Ich höre jetzt auch auf. Jetzt bin ich raus. Wollen wir die Geschichte einmal lesen?
Gerne. Soll ich die mal lesen? Ja. Oder? Ja. Der Kämmerer aus Äthiopien. Also wir sind mitten in der Apostelgeschichte dabei, hören, wie das Evangelium sich ausbreitet. Genau, und jetzt geht's los. Der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und Philippus stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hofe der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass der Kämmerer den Propheten Jesaja las. Und er fragte ihn, verstehst du auch, was du liest? Der aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser, nämlich gerade aus Jesaja. Dort steht, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Der Kämmerer aber zog seiner Straße fröhlich.
Diese Geschichte ist ja wirklich eine reiche Geschichte, weil sie so viele Themen drin hat und Motive. Und ich finde das so faszinierend, weil man jetzt in ganz viele Richtungen schauen könnte. Also sie sagt ja was über Taufe. Die Geschichte sagt was darüber, wie jemand zum Glauben kommt. Die Geschichte sagt was über den Umgang mit der Bibel.
Die Geschichte sagt, wer das Subjekt der Mission ist, also wer sozusagen die Evangelisation vorantreibt.
Ja. Spoiler, nicht wir. und alle diese Motive lohnen sich näher zu vertiefen und nochmal einzusteigen. Und das haben wir so mit euch vor. Einmal so die verschiedenen Motive abzuklappern und zu gucken, hey, was sind da für geistliche Schätze zu heben? Und das Erste, was einen, glaube ich, oder finde ich, mich berührt, ist mal zu schauen, wer da eigentlich auf diesem Wagen unterwegs ist. Weil ich glaube, das auch ein bisschen was über das Herzen Gottes zeigt, wer da eigentlich zum Glauben kommt. Dieser sogenannte Kämmerer aus Äthiopien. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was über diesen Mann erzählen, wie da so hier angedeutet wird.
Genau, ja. Also wie gesagt, schon der Begriff Kämmerer ist ja jetzt nichts mehr, was wir so benutzen. Und Kandake, also genau, es gibt die Königin von Äthiopien, das ist diese Kandake, und die hat einen, der ihren gesamten Schatz verwaltet. Also heute würden wir eben sagen, Finanzminister. Und er ist Eunuch, das machte man ja manchmal bei wichtigen Beamten zu gewissen Zeiten, an gewissen Höfen, um sozusagen die ganz an sich zu binden und klar zu machen, ja, die dürfen eben jetzt keine Frau und keine Kinder haben, die sind so ganz, sind nur für dieses Amt da. Und der, also es ist ein Ausländer, es ist höchstwahrscheinlich, also da steht er nicht, aber davon gehe ich mal aus, es ist kein Jude, also denn das wäre schon irgendwie komisch, wenn so ein Jude an einem ausländischen Hof so einen hohen Rang hätte. Auszuschließen ist es nicht.
Daniel
aber,
oder so gab es früher mal.
Aber das sind, ja, das sind schon Besonderheiten, die dann auch so erwähnt werden. Und auch, also ich finde, was bei mir so nachhalt, ist auch dieses, dass er nach Jerusalem gekommen ist, um anzubeten. Also der will in den Tempel gehen. Mir fehlt echt die Fantasie, diesen Satz so stehen zu lassen. Also ich denke so, ja, der muss doch auch irgend noch was Offizielles gehabt haben, ja. Der musste irgendwie, das war so ein Staatsbesuch. Und dabei dachte er, kann er das auch machen. Aber das ist jetzt von mir dazu gedichtet. Denn da, also, aber das ist das, was die Bibel hier über ihn als Kennzeichen sagt. Der hat den Wunsch, im Tempel zu beten. Das war ja damals das jüdische Verständnis. Gott lässt sich im Tempel finden. Der hat also eine ganz große Sehnsucht nach Gott. Wenn der jetzt nur privat dafür gekommen wäre, wäre das noch unglaublicher. Also das kostet ja unglaublich Zeit. Ja,
dass er dafür frei bekommen
hat. Und wenn so ein wichtiger Mann sich dafür, also ja, es gibt ja also damals keinen Rechtsanspruch auf Urlaub oder so. Ja, das ist ja eine mehrwöchige Reise für einen religiösen, also der hat eine, deswegen ist das in meiner Fantasie immer so was, wo er denkt, oh ja, dann kann ich ja mal das, kann ich ja, dann bin ich in Jerusalem und dann kann ich in den Tempel gehen und so. Aber gut, das ist meine Fantasie.
Aber das ist schon interessant, dass der so weit entfernt schon irgendwas davon gehört haben muss.
Ja, genau. So, also oder? Die Juden haben einen Tempel und da lässt Gott sich finden und das ist für ihn das eigentliche Ziel. Ja, das ist seine Motivation und da will er hin. Und es steht nichts darüber, wie das abgelaufen ist, aber
wie
erfolgreich dieser Besuch war, aber auch da habe ich meine Fantasien, weil es so war, dass es für den Jerusalemer Tempel strenge Zugangsbeschränkungen gab. Es gab auch so verschiedene Stufen, also Nicht-Juden durften nur bis zu einem gewissen Punkt in diesen Tempel, bis zu einem gewissen Bereich gehen und Eunuchen noch weniger. Ja, also da durftest, ich weiß gar nicht, ob du gar nicht rein durftest.
Ganz genau weiß ich es auch nicht, wie weit man kam. Aber
dir wurde gesagt, nein, du bist nicht in Ordnung. Und er trägt also mindestens zwei Merkmale des, du bist hier nicht richtig, du darfst hier nicht komplett rein. Keine Ahnung, ob er als besonders reicher oder so da noch Chancen gehabt hat oder so. Aber auf jeden Fall, also ein bisschen weiter zu kommen. Aber er wird da also davon gehe ich aus, obwohl es da nicht steht, aber von dem, was wir sonst wissen, er wird da eine Zugangsbeschränkung und damit auch eine Zurückweisung ab einem gewissen Punkt zumindest erlebt haben.
Vielleicht, um nochmal das auch deutlich zu machen, weil ja im Alten Testament, das Alte Testament auch, oder die Bibel deutlich macht, Gott ist heilig und perfekt. Und deswegen ist eigentlich die Vorstellung, dass in Gottes Gegenwart auch nur das Makellose Platz hat. Also wenn man schaut, wie die Opfer im Alten Testament
sind. Genau, die mussten makellos sein.
Weil sozusagen in Gottes Gegenwart der Makel nicht reinkommt. Und hier ist sozusagen jemand, die alte Übersetzung für Eunuch ist ja verschnitten, also der sozusagen der einen Makel hat, der sozusagen, ich spitze es mal so zu, kein echter Mann an der Stelle ist. Obwohl interessanterweise wird der Mann genannt hier in der Geschichte, finde ich irgendwie auch nochmal irgendwie so ein spannendes Nebengleis. Dieser Tempelbesuch wird ihm kommuniziert haben auch nochmal, mit dir ist was nicht in Ordnung.
Also man muss dazu sagen, der ganze Tempel war ja so aufgebaut, dass das den Menschen gesagt wurde. Also jedem auch jemand, der nicht verschnitten war und der Jude war und so weiter, der durfte, auch für den gab es nur einen gewissen Punkt. Also im Mittelpunkt des Tempels gab es einen Ort und da war die Bundeslade und da wohnte Gott. Das war das Allerheiligste und in diesen Bereich durfte einmal im Jahr ein Priester rein. Mhm. Also der ganze Tempel drückte aus, Gott ist heilig, er lässt sich hier finden, aber ihr passt nicht mehr zu ihm.
Ja.
Ja, also es gibt hier ein Problem und dann gab es eben die Opfer auch, wo man sozusagen das auch thematisieren konnte und wo man das auch bekennen konnte und wo man auch Vergebung entscheiden. Aber dieses, es war grundsätzlich für alle, auch für den Priester, der da einmal im Jahr rein durfte, auch der wusste, oh, das ist jetzt hier eine ganz große Sache und ich darf einmal kurz und so. Also das war für alle, aber es gab eben durch diese Abstufung wurde nochmal klar, wurde diese Heiligkeit Gottes deutlich gemacht und manche durften eben noch nicht mal rein.
Und dann macht ihr im Grunde diese Geschichte so klar, wen Gott eigentlich doch wirklich bei sich haben will.
Ja.
Indem sie zeigt, da ist eigentlich jemand, der ist Äthiopier, der gehört eigentlich nicht zum Volk Gottes. Da ist jemand, der ist sozusagen verschnitten, der ist nicht makellos in der Logik. Den erreicht Gott in dieser Geschichte.
Ja, genau.
Und das heißt doch in der Pointe, finde ich, Gott will jeden bei sich haben.
Genau.
Weil hier jemand gewählt wird als Beispiel, wo eigentlich alle sagten, ja, den bestimmt nicht, den will Gott, der ist doch ganz weit weg, den erreichen wir nicht. Nee. Gott will sie alle bei sich haben. Und das ist, finde ich, schon...
Genau, und interessanterweise aber nicht, indem gesagt wird, nee, jetzt sind alle in Ordnung, ich bin okay, du bist okay, sondern die Lösung Gottes, wie er alle zu sich kriegt, ist nochmal eine andere.
Auch in
der Geschichte. es ist beides drin. Und interessanterweise, ich gehe mal weiter, er kauft sich das Jesaja-Buch.
Genau.
Auch das darf man, da muss man auch sich nochmal in die damalige Zeit versetzen, das ist wahnsinnig teuer.
Ja,
da geht man nicht in den Buchladen und sagt, hier, ich hätte gerne mal
eine Bibel. So wie du bei deinem Urlaub, dass du immer am Urlaubsbesuch immer so ein Buch mitbringst.
Genau, so, nein, das war handschriftlich abgeschrieben, also der hat da richtig, richtig viel Geld für hingelegt, um von dem, wo er da gerade die Abweisung erlebt hat, mehr zu erfahren und kauft sich eine Jesaja-Rolle. Das macht mir nochmal seine Sehnsucht so deutlich, dass der aber bereit ist, nochmal so viel Geld hinzulegen und sich so einen fremden Text, den er nicht versteht, da kommen wir auch gleich zu, aber er gibt nicht auf, er klopft weiter an, keine Ahnung was, warum Jesaja gerade, es gibt Stellen, die ihn besonders gefreut haben werden, denn in Jesaja gibt es eine Prophezeiung, die den Eunuchen sagt, nein, auch ihr werdet einmal dazugehören. Du hast das netterweise irgendwo rausgesucht.
Jesaja, ne? Jesaja 56, ab Vers 4. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, den will ich meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll.
Also das wird für diesen Mann, es wird eine Zeit geben, da gehörst du dazu und du kriegst hier deinen Namen und das ist noch besser und so weiter. Also ob das jetzt der Grund war, aber auf jeden Fall, er gibt wahnsinnig viel Geld aus und es gibt in diesem Buch, gibt es eine Stelle, von der wir wissen, die wird er verstehen.
Ja, so. Genau. Okay, dann gucken wir zweitens vielleicht mal über, was diese Geschichte über Mission erzählt.
Ja.
Wie das Evangelium Menschen erreicht. Das Besondere, finde ich, an der Geschichte ist, dass eigentlich Gott es immer ist, der diese ganze Geschichte vorantreibt. Es ist nicht so, dass Philippus jetzt eine tolle Missionsstrategie hat, sondern Gott sagt ihm, oder Gott ist einmal der Engel des Herrn und einmal ist es der Heilige Geist, der sagt, geh mal da raus, stell dich da an diese Straße.
Wo nichts los ist.
Also wir sollen eigentlich, also wenn wir nach menschlichen Maßstäben unsere Missionsstrategien entwickeln, dann würden wir nicht sagen, stell dich irgendwie an eine öde Straße. Aber Gott hat manchmal irgendwie andere Pläne, als wir sie so haben.
Ja, also ich habe nochmal drüber nachgedacht, was ich jetzt so denken würde, wenn ich in meinem busy Alltag, den Philippus auch gehabt haben, der wurde ja gewählt, der hatte ja Jobs. Wenn ich da so den Eindruck habe, jetzt geh da mal in diese Straße, wo nichts los ist, geh da mal hin, ob ich das machen würde. Ja, also das finde ich ist auch diese Offenheit von Philippus, das wird ja auch in Teilen gesagt. Mhm. Ne? Also Philippus wird ja nicht gleich von Anfang gesagt, und da wirst du jemanden treffen, sondern der erste Auftrag ist, geh mal da in diese öde Straße. Und Philippus macht das. Also diese Offenheit für Gott auch in alltäglichen Dingen finde ich schon auch beeindruckend und herausfordernd, ja.
Ja. Gott ist das Subjekt der Mission, immer.
Genau.
Mission ist Gottes Projekt. Und wir werden mit reingenommen. Das ist so die Grundidee der Bibel. Und ich finde es auch trotzdem interessant, wie Philippus das macht. Also es gibt später diese Formulierung dieser Geschichte, da tut Philippus seinen Mund auf und erklärt es. Und ich finde das, das, vielleicht deute ich das da ein bisschen rein, aber es impliziert so, dass er vorher auch seinen Mund gehalten hat.
Ja.
Und das ist ja auch mal was, finde ich, was über gelingende Missionen nicht damit beginnt, dass ich erstmal Leute auf der Straße zutexte, sondern vielleicht mal höre. Also da kommt der ja und erzählt, ich habe ja diese Schriftrolle und ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll. Also der lässt der auch dem Äthiopier da Raum.
Genau, es gibt zweimal, der Geist oder der Engel gibt zweimal eine Ortsangabe, geht zu dieser Ölstraße und dann geht zu die, halt dich mal bei diesem Wagen.
Genau.
Und bei diesem Wagen, da muss Philippus was hören, denn das ist auch, das ist hier wieder so, da muss man auch wieder sozusagen in die damalige Zeit was wissen. Also offensichtlich hört Philippus, wie dieser Kämmerer auf dem Wagen laut liest. Und das ist zur damaligen Zeit das normale Lesen. Also leises Lesen wurde erst sehr viel später erfunden. Also ich habe mal was bei Augustin gelesen, der völlig überrascht ist, als er bei so einem Bischof mitkriegt, dass der leise liest. Das ist was ganz Besonderes. Und ich habe mal gelesen, das leise Lesen wurde eigentlich erst später im Mittelalter in den Klöstern erfunden, damit man sich gegenseitig nicht stört. Aber das normale Lesen war laut. Das heißt, der geht neben diesem Wagen her und hört dann, was der da gerade liest. Genau, und dafür ist es schon sinnvoll, dass er nicht gerade redet. Genau, er hört und dann ja.
Ist auch wieder ein völliges Nebengleis, aber der muss ja irgendwie, vielleicht ist ja, was, ja eine griechische Schriftrolle, der Äthiopier musste ja zumindest auch mehrere Sprachen offensichtlich irgendwie sprachenkundig sein.
Ja, das, da habe ich noch gar nicht drüber
nachgedacht. Ich auch nicht, aber der hat ja wahrscheinlich nicht die äthiopische Übersetzung in Jerusalem gekauft.
Na, das bezweifle ich. Die wird es wahrscheinlich gar nicht gegeben
haben. Aber er ist natürlich ein Staatsmann. Er
also es wird Hebräisch oder Septuaginta, also Griechisch, genau.
Sein. Was ich an dieser Geschichte auch noch spannend über Mission finde, ist, das ist ja eine ganz punktuelle Begleitung, die Philippus hier einem Menschen hat. Also, und am Ende überlässt, finde ich, Philippus diesen frisch Bekehrten, sag ich mal, jetzt in Gottes Hand. Und das, finde ich, ist ja auch noch mal was, was mich so begrenzt, aber mir eigentlich ganz gut tut. Dass ich nicht immer denken muss, ich muss jetzt alle Leute so Schritt um Schritt ganz bis ins Reich Gottes führen, sondern Gott benutzt mich hier auch manchmal nur auf so einer Wegstrecke. Manchmal ist es ja nur ein Gespräch.
Ja.
So, aber für Gott ist das okay. Und am Ende zieht er fröhlich seine Straße und der Heilige Geist beendet ja am Ende sogar sozusagen dieses Gespräch. Der beamt ja quasi Philippus da raus aus dieser Szene. Also der sagt so, nee, jetzt ist mal gut, du brauchst jetzt keine Nachsorge hier noch machen und noch mal einen Hauskreis mit dem gründen und so. Und trotzdem, in der Tradition, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, gründet dieser Kämmerer sozusagen die Kirche in Äthiopien, die es ja bis heute noch gibt, sozusagen einer der ältesten christlichen Kirchen.
Genau, die berufen sich ja alle auf den. Die sagen,
das der hat uns, genau, wissen wir nicht im Detail, aber ist ja auch nicht 100% unwahrscheinlich. So.
Ja, und ich gebe schon zu, dass ich da ein bisschen anders drauf wäre. Ja. Das kann ja auch ein Defizit sein. Ja, mich stellt die Geschichte ja auch in Frage. Aber gut, wir haben heute auch ein bisschen eine andere Situation. Also ich taufe Leute in der Regel nicht beim ersten Gespräch.
Nee.
So. Aber ich finde es gut, dass diese Geschichte nochmal deutlich macht, ja gut, aber es kommt nicht auf das Konzept drauf an, sondern es ist hier Gottes Sache. Und ich habe mal, ich weiß nicht, da war ich auch noch Jugendlicher oder, also keine Ahnung, da wartete nach dem Jugendkreis, wartete jemand, den ich nicht kannte, aber der wusste, dass wir da uns christlich treffen, wartete jemand vor dem Gemeindehaus, mit dem hatte ich dann ein Gespräch und der hatte ein Problem und ein Anliegen und wollte mit einem Christen darüber reden und dann habe ich mir abends um 8 oder keine Ahnung relativ lange Zeit für ihn genommen, mitten auf der Straße so und habe ihm von Jesus erzählt und irgendwann sagt er dann, genau das hat mein Pastor auch gesagt. Und ich glaube, das war für den auch so krass. Ja, dass also hier zwei völlig verschiedene Leute ihm genau das Gleiche sagten. Also das war so eine Übereinstimmung.
Ja.
Also Gott hat eben überall seine Leute, weißt du? Ja. Und kann auch, du musst auch nicht alles machen, sonst gibt auch jemand anders.
Genau, Gott macht die Mission.
Gott macht die Mission und manchmal, also ich habe das auch schon erlebt, dass du ein Gespräch führst und Jahrzehnte später könnte jemand sagen, dann hat der das wieder aufgenommen. Habe ich tatsächlich mehr erlebt.
Ja, und dann hast du das gesagt.
Genau. Und das hat mich weitergeholfen. Und dann hat der später das gesagt und so weiter. Also Gott hat, die Mission ist Sache Gottes. Und es ist gut, dass wir darin unsere Platzanweisung wahrnehmen und bereit sind. Und so wie Philippus seinen Mund aufmachen kann und so, Genau, aber und es ist auch total sinnvoll, finde ich, wenn man in der Gemeinde einen Glaubenskurs macht, sich Gedanken über Nachsorge zu machen und so. Ja. Also das ist auch kein Verbot. Aber trotzdem, es ist nicht so, dass das unser Projekt ist und wir da alles im Blick haben.
Wir gucken auf einen weiteren Punkt, nämlich, dass die Geschichte was über Bibel und Bibel, Umgang mit der Bibel ja irgendwie auch erzählt. Ne, du hast eben ja schon erzählt, dass der die Schrift liest und dann steigt Philippus ein. Und ich finde ja schon eine irgendwie Pointe dieser Geschichte ist schon, man kann die Bibel vielleicht manchmal besser in Gemeinschaft verstehen.
Ja.
Also wenn man miteinander drüber redet. Und ich finde auch dieser Dialog ist irgendwie so cool. Also dass der Philippus fragt, auch sich traut zu fragen, verstehst du eigentlich, was du da liest? Das ist ja schon mal cool. Also nicht vorauszusetzen, dass wir alles verstehen. Und dass der Äthiopier so cool ist, zu sagen, nö.
Ja.
Genau. Das ist ja ein Mann von Welt.
Ja, genau.
Der ist ja ein Minister.
Der viele Antworten immer gibt.
Der kann wahrscheinlich den ganzen Tag erzählen, was alles tolle Sachen laufen. Aber der sagt dann nö.
Ja.
Das finde ich auch irgendwie.
Wie soll ich, wenn mir das keiner erklärt?
Genau.
Das ist auch eine nette Einladung eigentlich.
Ja, dann bittet er Philippus auch sozusagen freundlich. Und dann, finde ich, legt ja sozusagen Philippus diese Jesaja-Stelle auf Jesus hinaus. Und dadurch im Grunde kann der Äthiopier sie erst wirklich verstehen. Und das ist ja auch eine, finde ich, so ein Grundsatz, dass man natürlich die Bibel immer auf verschiedenen Ebenen verstehen kann. Und es gibt, natürlich kann man einen Sinn erfassen, sage ich mal, ohne den Heiligen Geist, aber trotzdem würde ich sagen, so in der Tiefe, dass diese Geschichten von Jesus reden, ist am Ende etwas, was mir dann doch der Heilige Geist schenken muss und was die Bibel dann aber auch nochmal ganz anders aufschließt. Apostelgeschichte ist ja von Lukas. Und Lukas endet sein Evangelium 24 mit der Emmaus-Geschichte, oder die ist relativ nah am Ende. Und da legt Jesus auch sozusagen den Emmaus-Jüngern die ganze Bibel auf ihn hinaus und sagt, das ist eigentlich das, worum es hier geht in den Schriften. Und im Grunde ist das so eine Mini-Version von dem, was auch auf der Straße nach Emmaus passiert ist. Also da gibt es viele Gemeinsamkeiten.
Ich finde es schon krass, dass der Äthiopier hier eben auch schon die zentrale Frage stellt.
Ja,
ne? Um wen geht es hier? Der nimmt sich so einen Text und kriegt schon mit, hier geht es irgendwie, das ist gerade eine entscheidende Stelle, aber es ist auch entscheidend, von wem die Rede
genau.
ist. Also tatsächlich, wir haben ja vorhin diese Stelle mit der Eunuch wird auch, das ist ja was noch viel zugänglicher für ihn sein müsste. Gut, keine Ahnung, das kommt 3 Kapitel später, vielleicht war er noch nicht so weit, ja. Da würde man doch denken, das muss ihn doch voll angesprochen haben. Aber keine Ahnung, aber er stellt schon auch wirklich eine ganz zentrale Frage und damit sind sie schon voll drinne. Und Philippus kann ihm sagen, worum es hier geht, genau.
Genau, das wäre jetzt sozusagen der nächste Punkt, was diese Geschichte deutlich macht. Sie erzählt eigentlich, was das Evangelium ist, anhand dieser Abschnitt aus dem Jesaja-Buch. Und man muss ja wissen, Jesaja 53 ist kein ganz unwichtiges Kapitel im Alten Testament, sondern es ist eines der sogenannten Gottesknechtslieder aus dem Jesaja-Buch. Und es ist das letzte und das im Grunde, was bei uns ganz bekannt ist, weil es eigentlich jedes Jahr oder oft an Karfreitag gelesen wird, weil sozusagen hier der Gottesknecht wie ein Lamm sein Leben gibt für die Sünde der Menschen. Und also man hat sogar fast
den Eindruck, man dann aber sagt, durch dieser Tod das Heil für die anderen bedeutet.
Genau.
Durch seine Sünden sind wir geheilt.
Ja. Auch, und das sind jetzt alles Verse, die Lukas hier nicht zitiert.
Ja.
Wobei das, glaube ich, auch so ein Stilmittel ist. Ne? Also indem Lukas einen Teil zitiert davon, ist es schon auch eine Anspielung auf das ganze 53. Kapitel des Jesaja-Buches.
Ja.
Also ich glaube nicht nur, dass Philippus und der Äthiopier sich jetzt über diese kleine Versauswahl diskutiert haben.
Nein, er geht alles durch. Also das fing mit diesem Wort der Schrift an
und
predigt ihm das Evangelium von Jesus. Also das ist der Einstieg und
Und dass sozusagen Jesus am Ende das Lamm ist. Und hier ist von den Nachkommen die Rede, die da hat. Und also, dass wir quasi Gottes Kinder werden, dadurch, dass dieser eine das Leben gegeben hat für uns. Genau. Und dann, wir gehen jetzt so auf die Zielgerade, das finde ich das Interessante, sagt die Geschichte auch was über Taufe. Weil am Ende
lässt sich sofort taufen.
Mhm.
Total krass. Und wie gesagt, auch krass, dass Philippus das macht.
Ja. Ohne sagen, erstmal Glaubenskurs.
Ja, genau.
Und aber auch, und man muss ja erstmal sagen, dass das hier erstmal ein Themensprung ist auf den ersten Blick. Philippus predigt ihm das Evangelium. Ich sag mal, wo ich denke, Jesus ist für dich gestorben und auferstanden. Und dann ist ja die Anschlussfrage gleich, was hindert, dass ich getauft werde?
Genau, also offensichtlich muss in dieser Evangeliumserklärung die Taufe vorgekommen sein.
Genau.
Das ist nicht irgendwie so ein Appendix oder so, genau. Ja, nice to have, sondern Philippus muss ihm erklärt haben, Evangelium bedeutet, sich taufen lassen.
Genau, also ich sag's mal, steht hier nicht, aber ich würde so sagen, dass
Ist nur logisch. Wenn der dann fragt, okay, wann kann ich getauft werden, muss das ja zur Sprache gekommen sein.
Genau, dass Philippus sagt, Jesus ist für dich gestorben und das kommt in dein Leben dadurch, dass du getauft wirst. So, und dann stellt er diese Frage, du hast im Vorgespräch was Tolles gesagt, wie du diesen Satz hörst.
Ja, ich höre diesen Satz eben sehr von diesem...
Was hindert's, ne?
Von dieser Vorstellung, dieses Eunuchen, der schon jetzt das Erlebnis hat, er wollte den Tempel, er wollte Gott anbeten und so weiter. Und dann kriegt er dann, Eunuch, naja, also ja, gut, dann ist dann da hinten oder da draußen dein Platz, so. Mhm. Also, der hat eben schon auch erlebt, es gibt so das Kleingedruckte, was einen dann so, also dass er vielleicht auch, okay, Jesus will alle haben und man kann sich taufen, okay, und wo ist hier das Problem?
Ja.
So, also was hindert es jetzt, ist das jetzt hier wieder ein Problem mit dem Eunuchen sein, so? Also dass das so einfach so eine vorsichtige Frage ist, was sind hier die Bedingungen, die man oft erst kurz vorher erfährt?
Ja, und ich finde immer noch, das ist so eine Kleinigkeit, über die man stolpert, aber ich finde, es ist ja beim Taufen eine passive Formulierung, ne?
Ja.
Ich lasse mich taufen. Es hindert, dass ich getauft werde. So, und das irgendwie drückt ja schon immer diese passive Formulierung bei der Taufe aus, worum es geht. Das ist am Ende nicht mein Akt, dass ich sage, guck mal, ich taufe so hier, sondern am Ende ist das ein Geschenk, etwas, was an mir getan wird. Ich würde immer sogar sagen, etwas, was Gott an mir vollzieht, dass Gott mir sozusagen durch das Wasser und das Wort ein neues Leben schenkt. Jetzt kann man natürlich diese ganzen Diskussionen, die wir als eher lutherisch geprägte Christen mit unseren baptistischen Freunden haben, auch anhand dieser Geschichte führen. Das wollen wir heute nicht in größter Ausführlichkeit tun. Aber es gibt ja eigentlich...
Das ist oft in solchen Diskussionen wird das immer rangeführt und wird diese Geschichte angeführt, dass der sich ja sofort taufen lässt und dass das ein Bekenntnis vor der Welt sei. Also
Taufe ist ja Bekennen.
Taufe ist, genau, die baptistische ist etwas, was ich tue und ich bekenne und hier so. Und ich denke immer, na, wenn es ein Bekenntnis ist, dann ist das eigentlich ein ziemlich ungünstiger Ort.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass da noch Leute dabei waren. Also auch so. Das ist wieder meine Fantasie. Das ist ein reicher Typi, der wird seine Bediensteten gehabt haben, der wird seine Wächter gehabt haben. Der hat laut auf dem Wagen gelesen.
Smartphone am Steuer.
Richtig, da wird ein Kutscher gewesen sein. Also, ja. wenn der schon selber da, dann wird er nicht laut lesen können. Also nein, ich gehe natürlich davon aus, dass der seine Leute dabei hatte. Trotzdem ist es hier auf der Straße, wo nichts los ist. Also wenn es darum geht, dass Taufe Bekenntnis ist, dann kommt immer, ja, es ist ein Bekenntnis vor der jetzt gehen wir in das Thema rein. Das ist ein Bekenntnis vor der unsichtbaren Welt. Und dann denke ich ja, aber vor der unsichtbaren Welt ist alles ein Bekenntnis. Das ist auch Bibellesen ein Bekenntnis, was ich zu Hause in meinem Kämmerlein mache, weil das sind die unsichtbare Welt auch.
Nein, ich finde, was die Geschichte schon über Taufe sagt, ist, dass Taufe Teil des Evangeliums ist.
Ja.
Das ist, finde ich, das wird deutlich an dem. Und dann, wir sind auf der Schlussgeraden, lieber Knut.
Brauchst du noch was? Du predigst darüber. Nein, ich finde, es ist eine tolle Geschichte. Sie hat ja auch, also gut, ich habe jetzt den letzten Vers da weggelassen. Es geht nämlich darum, dass Philippus dann, der predigt dann woanders weiter.
Ja.
Aber da, wo dieser Abschnitt ist, er zog seine Straße fröhlich.
Ja.
Also ich kenne den Typen ja nicht, ne? Aber nee. diese in meiner Fantasie, wo der kommt, wo der diese Sehnsucht hat, die Zurückweisung und so weiter. Und jetzt wird er getauft. Es hat so ein richtiges Happy End. Er zog seine Straße fröhlich, kommt nach Hause. Gründet da die Kirche, erzählt von Jesus, sagt, ich gehöre jetzt dazu, ich wurde nicht zurückgewiesen. Also das ist einfach ein tolles, tolles Ende, dass er mit dieser Freude des Evangeliums so, auch ohne Philippus, auch ohne Philippus fröhlich weiter sein kann.
Und wir singen oft immer im Gottesdienst bei uns nach dem Abendmahl aus dem Gesangbuch die 222, im Frieden dein, o Herre mein, das zieh mich meine Straßen. Dieses im
ja, heute dein, eurer Straße oh Herr, fröhlich
mein,
ziehen könnt,
lass ziehen mich meine gehört. Straßen. Und das ist ja eigentlich ein Lied von dem Simeon, dachte ich immer. Also der sozusagen Jesus gesehen hat und dann gehen kann.
Ich dir das jetzt in Freude dein. Weißt du,
ja.
Das
ist fröhlich. Also genau, aber dieses... Genau, aber er zieht ja seine Straße früh. Und das ist irgendwie doch...
Tschüss.
Genau.
Das wünschen wir auch unseren Hörerinnen und Hörern,
ja.
Ihr heute eurer Straße fröhlich ziehen könnt.
Da kann ich nichts zu sagen. Nur, dass ich mich freue, wenn ihr vielleicht uns was schreibt, wenn ihr mal selber ein Thema habt oder eine Frage, wo ihr denkt, das wäre schön, dass das mal in den Tischgesprächen vorkommt. Schreibt uns gerne E-Mail an tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.